Die Botschaft, beharrlich, wurde gepredigt am 2.8.1963 im Marigold-Zentrum in Chicago, Illinois, USA. Übersetzt wurde diese Botschaft von Klaus Konrad. Ich danke euch. Können wir jetzt unsere Köpfe zum Gebet neigen? Unser himmlischer Vater, wir sind dankbar für diese, eine weitere höchst gnädige Gelegenheit, Chicago das Evangelium Jesu Christi vorzustellen, vor diesen Auserwählten, die auf das Kommen des gerechten Christus warten. Wir beten, himmlischer Vater, dass, wenn wir heute Abend aufbrechen, unsere Herzen so sein mögen wie jene, die aus Emmaus kamen und sagten, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs zu uns redete? Wir erwarten, dass du bald kommst, Herr, um uns in dein großes Reich jenseits von hier aufzunehmen, wo es kein Leid und keinen Tod mehr gibt, wo es keine langen Gebetstreffen und kein Durchbeten mit Menschen mehr geben wird. Dann wird alles vorbei sein, und wir werden in die Freuden des Herrn eintreten, an denen wir uns durch die Gnade Gottes durch Jesus Christus teilhaben lassen. Gewähre uns diese Dinge, Vater. Und wenn es einen Samen in den Herzen der Menschen gibt, der noch nicht zum Leben erwacht ist, dann möge heute Abend etwas geschehen, das ihn zum Leben erweckt, Herr, damit er die Botschaft der Endzeit, in der wir leben, versteht. Segne die Prediger hier in Chicago. Segne die Geschäftsleute, Vater, und das Frühstück morgen früh. O Gott, gib mir etwas zu sagen, das die Herzen dieser Menschen bewegen wird. Gewähre es, Vater. Hilf uns dann morgen Abend drüben in der Lane Tech und am Sonntag beim Doppelgottesdienst wieder hier. Gewähre es, Herr. Mögen Seelen gerettet, Menschen geheilt und das Reich Gottes verherrlicht werden, Herr. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ihr könnt euch setzen. Bruder Branham fragt Bruder Johnson, hast du das Lied für morgen früh? Hast du das Lied für den Morgen? Ich war froh, als ich vorhin mit Bruder Bell gesprochen habe. Ich selbst bin ein bisschen zu spät gekommen. Und ich weiß, es ist heiß. Aber stellt euch mal vor, ihr würdet hier sitzen und euch dann hier oben bewegen. Seht ihr? Aber wir freuen uns immer, hier zu sein, egal in welchem Zustand es ist. Denke an die Tage unseres Herrn, unten in Palästina, als die Sonnenstrahlen heiß waren und seine Kehle rau. Er stand da und war sehr schwach und predigte weiter und heilte die Kranken. Er ist heute noch genau derselbe wie damals. Er fühlt immer noch genauso. Seine Gnade reicht für alles aus, was wir brauchen. Nun, dies ist der Abend, an dem ich versuche, für diese drei Abende im Gebet für die Kranken zu beten und für die Kranken zu sprechen. An den anderen Abenden spreche ich über die Errettung, denn ich habe jeden Tag einen doppelten Gottesdienst und ich kann es nicht haben. Wenn ich hart predige, muss ich essen, und wenn ich esse, kann ich diese Art von Gottesdiensten nicht abhalten. Und ich kann nicht zwei Gottesdienste an einem Tag halten und einen davon zu einem Heilungsgottesdienst machen. Es ist nur so, dass du so satt bist, dass dein Blut in deinen Magen fließt, um das Essen zu verdauen, und dann funktioniert dein Gehirn nicht mehr richtig. Deshalb habe ich mir gedacht, vielleicht, dachte ich, wir könnten heute Abend wieder für die Kranken beten. Ich habe es Billy gesagt. Ich glaube, er sagte, dass er... Hat er Gebetskarten verteilt? Weiß das jemand? Die Versammlung sagt, ja. Okay, dann kommen wir so schnell wie möglich zu Ihnen. Und jetzt lasst uns einfach ehrfürchtig sein und genau zuhören. Und dann, in der Gebetslinie, lasst uns mit aller Ehrfurcht, die wir haben, glauben, dass Gott hier ist, um uns zu heilen. Nun... Wir sind sehr dankbar für Visionen. Das ist mein Dienst, der sich bis jetzt darauf konzentriert hat. Ich warte jede Minute darauf, dass etwas anderes kommt, was auch kommt. Was mich irgendwie ein bisschen geschwächt hat, war diese letzte Woche. Wir kommen aus Arizona nach Hause und fahren gleich am Montag zurück nach Arizona und dann nach Hause. Ich hatte Leute aus Texas, Arkansas und dem ganzen Land, die seit 3 oder 4 Jahren in der Linie auf ein persönliches Gespräch gewartet haben. Dort findet man die wirklichen Dinge. Man hat nur eine Person und setzt sich zusammen. Und dann bewegt sich der Heilige Geist weiter und offenbart sich. Neulich ist etwas Seltsames passiert. Ich hatte an einem Tag etwa 15 oder 20, schätze ich, und als ich an diesem Morgen früh in meinem Arbeitszimmer saß, kam der Heilige Geist herein und sagte mir jede Person, die kommen würde, jede Frage, die sie stellen würde, jeden Traum und jede Deutung. Ich schrieb sie auf Papier und legte sie alle nieder. Dann ging ich in den Raum und diese Leute, die wir noch nie zuvor getroffen hatten. Er kam herein und sprach mit ihnen, zeigte alle ihre Fragen und ihre Träume, die sie hatten, ganz routinemäßig. Dann griff er hinüber, holte ein Stück Papier und händigte es ihnen aus, auf dem schon stand, was passieren würde, bevor sie überhaupt da waren. Nun, das kann nur Gott. Ihr wisst, dass ich das nicht tun könnte. Jeder weiß, dass ein Mensch das nicht kann. Wir haben keine Möglichkeit, es zu tun. Das ist ein weiteres Paradoxon, über das wir gestern Abend gesprochen haben. Und um die Exaktheit des Heiligen Geistes zu sehen, wenn er sagt, dass etwas Bestimmtes passieren wird, dann ist es genau so. Wenn jemand von euch von der Vision gehört hat, in der ich hier oben in den nördlichen Wäldern war, an einem Ort, den ich nicht kannte, und von dem etwa 7 Fuß großen Grizzly und dem 42-Inch großen Karibu, und wo es lag. Es liegt jetzt auf dem Boden meines Arbeitszimmers, ganz genau, wo es gesagt wurde, der Ort, an dem es gesagt wurde, wie es passieren würde, und zwar genau Wort für Wort. Wie viele haben jemals das Band »Herren, ist dies die Zeit?« gehört, kurz bevor ich in den Westen ging? Der Grund, warum mich der Engel des Herrn dorthin geschickt hat. Er sagte mir, jetzt werden aus dem Himmel 7 Engel in einer Konstellation kommen, 3 an einer Seite und 1 an der Spitze. Es wird wie ein Dreieck aussehen oder wie eine Pyramide. Und ich sagte, der auf der rechten Seite hatte seine Flügel zurückgeschlagen und ich fegte direkt in die Konstellation hinein, durch ihn. Und er sagte mir, was ich tun sollte. Und ich ging nach Westen, genau wie er es mir gesagt hatte, und war noch am selben Tag dort oben. Und als sie anfingen, vom Himmel zu kommen, sagte ich, es wird ein Geräusch wie ein großer Knall sein, so etwas wie ein Schallbrecher eines Flugzeugs, ein Schallbrecher, der losgeht. Aber, sagte ich, es wird noch viel lauter sein als das, und ich werde nordöstlich von Tucson sein, etwa 50 oder 100 Meilen, so in etwa. Und Tucson wird in dieser Richtung liegen. Und ich werde mir ein paar Kletten oder Ziegenköpfe, wie sie dort genannt werden, von meinem Hosenbein pflücken. Und ich sagte, eine Explosion wird losgehen. Und wir waren an diesem Tag dort oben und ich war ganz allein. Es gibt einen Mann, ich glaube Bruder Sossmann ist heute Abend hier, der mit mir zusammen war. Er und Bruder Norman. Bist du hier, Bruder Fred? Ich dachte, ich hätte dich neulich Abend Amen sagen hören. Ich dachte, er wäre hier. Vielleicht habe ich mich geirrt. Oh, das tut mir leid. Oh ja, entschuldige, Bruder Fred. Ja, wir waren da oben. Und an dem Tag, kurz bevor es passierte, kam der Heilige Geist direkt in das kleine Lager, in dem wir kampierten, und sagte, beginne zu offenbaren, was unsere Kinder zu tun haben und wie, in welchem Zustand und Dinge, die unter ihnen geschehen, und sag uns, was wir tun sollen, und so weiter. Ich musste einfach aufstehen und weggehen. Und am nächsten Morgen, ich hatte herausgefunden, wo die Nabelschweine waren, und ich versuchte den beiden Brüdern zu sagen, wie sie zu ihnen kommen konnten. Ich ging über den Berg hinunter, über einen kleinen Hügel, wie wir ihn nennen würden. Ich hatte Bruder Sossmann dabei, der zu einer anderen Stelle ging, wo ich am Tag zuvor die Nabelschweine gesehen hatte. Ich hatte meins schon erwischt und versuchte, die Brüder in Position zu bringen. Denn diese Brüder, oftmals führte ich sie. Und ich sagte Bruder Norman, er solle in die andere Richtung kommen, und Bruder Fred in die Mitte stellen, und dann würde ich in diese Richtung gehen. Und wenn ich auf den Berg käme und sie in diese Richtung liefen, würde ich einfach in die Luft schießen, um sie wieder in diese Richtung zurücklaufen zu lassen, damit er sich den aussuchen konnte, den er wollte. Und als wir dort ankamen, war kein Nabelschwein zu sehen. Ich beobachtete Bruder Fred, etwa eine Meile entfernt, und ich konnte ihn sehen. Er ging wieder den Berg hinauf, als kein Nabelschwein zu sehen war. Ich ging den Berg hinunter bis zu einer großen Schlucht, kam hoch und setzte mich ab. Es war ungefähr 8 Uhr morgens, und ich hatte meine Beine gefaltet. Ich zog meine Latzhose aus und pflückte ein paar Erdstachelnüsse. Und ich sagte, »Sieh dir das an, ist das nicht seltsam?« Ich sagte, »Das ist genau, und ich bin genau in der Position, nordöstlich von Tucson und Flagstaff. Siehst du? Und ich bin östlich von Flagstaff, nordöstlich von Tucson.« Und ich sagte, »Hier sind die Erdstachelnüsse, die ich von meiner Hose abzupfen wollte.« Ich sagte, »Das ist seltsam«, und warf sie einfach so hin. Und ich schaute hinauf auf die Seite über der großen Schlucht, und da oben war eine ganze Herde. Sie waren fast in Schussweite. Ich wollte sie nicht selbst erschießen, weil ich sie nicht haben wollte. Ich sagte, wenn ich jetzt nur zu Bruder Fred und ihnen komme und sie darüber bringe. Ich rannte über eine kleine Schlucht und an einem Felsvorsprung entlang. Und als ich dort entlang lief, hörte ich plötzlich einen Knall, als würde das ganze Land auseinanderbrechen. Das machte mir Angst, bis ich dachte, ich trug einen schwarzen Hut, einen großen schwarzen Hut, und der sah sowieso aus wie ein Nabelschwein. Ich dachte, jemand hätte mich erschossen, und es erschreckte mich so sehr, dass ich in die Luft sprang. In dem Moment dachte ich, was soll das alles? Ich sah, wie die Felsen von der Seite des Hügels herunterkamen und hinunterrollten. Und ich schaute nach oben, da war dieser weiße Kreis über mir, der mich umkreiste. Da kamen 7 Engel aus der Luft herab, hoben mich auf und sagten, »Geh sofort zurück in deine Heimat, in den Osten, und bring diese 7 Siegel. Denn es gibt 7 Geheimnisse. Das vollständige Wort wird jetzt in diesen 7 Geheimnissen offenbart. Wenn ihr noch nie gehört habt, wenn ihr jemals geglaubt habt, dass ich jemals etwas in einer Predigt gesagt habe, das inspiriert ist, dann nehmt das Band mit den 7 Siegeln mit. Ich bin kein Bandverkäufer. Ich, Herr Sossmann hier, verkauft Bänder. Er und Herr McGuire. Aber ich verkaufe keine Bänder. Sie nehmen sie auf. Und wenn ihr jemals etwas gehört habt, das wirklich, so spricht der Herr, heißt, dann besorgt sie euch. Und wisst ihr, nicht zu dieser Zeit, ich wusste es nicht, aber Kameras aus dem ganzen Land nahmen das Bild von dem auf, als die weiße Wolke herunterkam. Es erschien in der Associated Press. Ich glaube, die Chicagoer Zeitung hat es veröffentlicht, und zwar überall. Das Life-Magazin hat es veröffentlicht. Wie viele haben es da drin gesehen? Welches Herr? Das, seht ihr, das war es, genau so, wie es gesagt wurde, direkt unter ihm stehend, als es herunterkam und sich formte. Sie sagten, es war weit jenseits und es hat das Land heimgesucht. Es gab dort keine Flugzeuge oder sonst etwas, und es war zu hoch, 26 Meilen hoch, wo es keinen Dampf oder sonst etwas gibt. Man konnte sowieso keinen Dampf erzeugen. Und 30 Meilen über ihn, und da kam er und ließ sich nieder. Und schaut auf die rechte Seite dieser Konstellation, wenn es nicht. Nehmt die Bänder oder hört euch das Band. Herren, ist dies die Zeit? Etwa 3 oder 4 Monate, bevor es passierte. Da ist es. Sogar die Wissenschaft musste erkennen, dass es wahr ist. Sie studieren es. Sie sagen, es sei ein Rätsel, das sie nicht verstehen können. Die Wissenschaftler da unten in Tucson versuchen zu verstehen, was es ist. Ich dachte, ich rede zuerst mit ihnen. Ich dachte, nein, das wäre genau wie das Bild mit dem Engel des Herrn auf dem Bild. Sie würden es nicht glauben. Es gibt keinen Grund, es ihnen zu sagen. Aber ihr seht ja, dass sie trotzdem wissen müssen, dass es die Wahrheit ist, dass es die Wahrheit ist. Bruder, Schwester, ich weiß nicht wann. Eines Tages werde ich zum letzten Mal nach Chicago reisen. Vielleicht ist es soweit. Aber ich sage euch, im Namen des Herrn Jesus, das Evangelium ist wahr. Dies sind die letzten Tage. Wir leben in den Schatten seines Kommens. Was auch immer ihr tut, drängt in das Reich Gottes. Wenn es eine kleine Berührung gibt, die euer Herz berührt, dann kommt schnell, solange ihr noch die Gelegenheit dazu habt. Denn es naht die Stunde, in der es zu spät sein wird, und dann werdet ihr nie mehr kommen wollen, wird es keinen Ruf mehr in eurem Herzen geben. Und dann werdet ihr, egal wie sehr ihr euch bemüht, nicht mehr reinkommen. Wenn bei der Entrückung das letzte Glied dem Leib hinzugefügt wird, wird nie wieder jemand gerettet werden. Die Türen sind verschlossen, wie in den Tagen Noahs, und es gibt keine Erlösung mehr, auch wenn die Menschen glauben, dass es sie gibt. Und genau da wird das Problem liegen. Seht ihr? Einmal kamen die Jünger des Johannes zu Jesus, und sie sagten: Wir sind von Johannes gesandt. Sollen wir uns einen anderen suchen? Oder was ist damit? Er sagte: Bleibt einfach und schaut, was passiert. Und dann warteten sie. Sie gingen zurück auf den Berg. Jesus beobachtete sie. Er sagte: Was wolltet ihr sehen, als ihr zu Johannes gegangen seid? Einen Mann? Ein weiches Gewand? Er sagte: Sie sind in den Palästen der Könige. Seid ihr hinausgegangen, um ein vom Wind geschütteltes Schilfrohr zu sehen? Nein, nicht Johannes. Und er sagte: Nun, was wolltet ihr sehen? Einen Propheten? Er sagte: Ich sage, und zwar mehr als einen Propheten. Wenn ihr es empfangen könnt, ist dies der, von dem gesagt wurde: Ich sende meinen Botschafter vor meinem Angesicht. Malachi 3. Da sprachen die Jünger einmal von Johannes, als er davon sprach, dass er nach Jerusalem hinaufgehen würde, um dort geopfert zu werden, sagten sie: Warum wird uns in der Schrift von den Schriftgelehrten gelehrt, dass erst Elia kommen und alles wiederherstellen muss? Er sagte: Elia ist schon gekommen, und ihr habt es nicht gewusst. Nun schaut her, an diese Schriftgelehrten. Könnt ihr mich hören? Sagt: Amen. Die Versammlung sagt: Amen. Diese Schriftgelehrten, sogar die Apostel, erwarteten als allerletztes Zeichen Elias. Lasst es mich wiederholen. Die Auserwählten, die Schriftgelehrten und die Apostel, die vom Herrn berufen wurden, warteten auf das Kommen des Messias. Aber Elias sollte kommen und seinem Kommen zuvorkommen. Und er kam und tat es in solcher Demut, dass sie ihn nicht einmal erkannten. Und das sage ich als mein eigener Gedanke. Eines Tages. Ihr wartet darauf, dass etwas passiert, und ihr wisst es nicht. Ihr werdet sagen: Vor der Entrückung der Gemeinde. Nun bin ich nicht hier, um Lehren zu predigen. Es gibt Prediger hier auf der Plattform, die dem wahrscheinlich nicht zustimmen würden. Die meisten Prediger glauben, dass die Gemeinde durch die Trübsalszeit geht, um sich zu reinigen. Ich kann das nicht sehen. Das Blut Jesu Christi ist unsere Reinigung. Nichts ist reiner. Seht ihr? Versteht ihr? Ich glaube, dass die Gemeinde, die konfessionelle Gemeinde und die schlafende Jungfrau durch die Trübsal gehen, aber nicht die Braut. Es gibt einen Unterschied zwischen der Gemeinde und der Braut. Die Braut geht bei der Entrückung. Das seid ihr Gemeinde von Gott, von Anderson, alle durcheinander gekommen. Seht ihr, das ist es. Ich sage nicht, dass ich euch sage, was ihr getan oder nicht getan habt. Das will ich nicht sagen, sondern nur, wie ich es sehe. Als erstes werdet ihr sagen: Ich dachte, es gäbe eine Entrückung vor der Trübsal. Die Trübsal wird kommen. Und was wäre es schrecklich, wenn ihr hören würdet: Sie ist schon da, und ihr wusstet es nicht? Es wird einer auf dem Feld sein. Ich nehme einen mit und lasse einen übrig. Einfach irgendjemand, der vermisst wird. Bei der Entrückung werden nur ganz, ganz wenige verwandelt werden. die schlafende Braut, die Braut, die durch das Zeitalter geführt wurde, wird zuerst herauskommen. Und dann werden wir, die wir am Leben sind und übrig bleiben, mit ihnen entrückt. Einer hier, einer dort und einer hier drüben. Jeden Tag werden auf der ganzen Welt bis zu 500 Menschen vermisst. Und was ist, wenn es 1000 sind? Man würde sagen, na ja, diese Frau ist einfach mit jemandem durchgebrannt. Dieser Prediger hat die Frau eines anderen Mannes genommen und ist weg. Er ist bei der Entrückung in die Herrlichkeit gegangen, und sie werden es nicht wissen. Hat er nicht gesagt, er würde wie ein Dieb in der Nacht kommen? Seht ihr? Ihr sagt, wenn er kommt, werde ich ihn sehen. Nein, nein, nur die, die ihn sehen werden, werden ihn zu dem Zeitpunkt sehen. Seht ihr? Seht ihr? Genau wie dieses Licht, wie Johannes dort stand und den Geist Gottes sah, wie ein Licht, eine Taube, die auf ihn herabkam, und eine Stimme, die sagte, »Dies ist mein geliebter Sohn. Niemand hörte oder sah sie, außer Johannes. Seht ihr?« Und wenn die Entrückung stattfindet, wird es eine Verwandlung geben. Und das Erste, was ihr wisst, ist, dass wir in dieser Verwandlung mitgenommen werden und dann weggehen. Und die schlafende Jungfrau macht weiter wie bisher und denkt, dass alles gut läuft. Und schon sind sie weg. Es ist schon geschehen, und ihr habt es nicht gewusst. Ich sage nicht, dass es so sein wird. Denkt daran. Ich sage nicht, dass der Herr mir sagt, dass es so sein wird. Aber ich glaube, dass es so nahe ist, dass es möglich ist. Ich will kein Risiko eingehen. Ich will bereit sein. Ich will, dass alles bereit ist. Ich will niemals das Gewicht beiseite legen, unabhängig davon, wie es kommt. Wahrscheinlich wird die Art und Weise, wie wir alles geplant haben, anders sein als das, was wir planen. Bei seinem ersten Kommen war es so, und bei seinem zweiten Kommen wird es wahrscheinlich genauso sein. Lasst uns jetzt beten. Lasst uns aufrichtig sein. Chicago, ihr wisst, dass ich ein Südstaatler bin. Ich bin an die Gastfreundschaft im Süden gewöhnt. Ihr habt hier eine große Stadt, eine große, riesengroße Stadt mit 5 Millionen Einwohnern. Aber ich kenne keine andere große Stadt auf der Welt, in der die Menschen so freundlich und nett sind wie in Chicago. Das ist richtig. Die Menschen in Chicago sind sehr nett. Selbst wenn man hier auf die Straße geht. Und wir haben sogar mit Säufern und anderen Leuten gesprochen. Sie respektieren dich und sind nett. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Und ich sage euch, neulich morgen hatte ich eine Vision. Ich weiß, dass ein Teil der Braut hier in Chicago auf die Wiederkunft des Herrn wartet. Ich weiß, dass eine Gruppe aus dieser Stadt entführt werden wird, wie ich in einer Vision gesehen habe, die nie versagt hat. Und ich weiß, dass Gott hier Leute hat, die bei der Entrückung dabei sein werden. Ich glaube daran an diesem Tag. Ich denke, ich habe genug gesagt und bin weit genug gekommen, bis ich jetzt aufhören muss. Also lass uns beten. Herr Jesus, hilf uns jetzt, während wir zum Wort gehen. Mögen die Menschen klar verstehen, Herr, dass wir Menschen zusammen sind. Wir wissen, dass wir müde und erschöpft werden. Aber ich bete, dass du heute Abend noch einmal erlaubst, diese kleine Gemeinde mit deiner Kraft, mit dem Wort zu erschüttern, Herr. Und möge kein einziger schwacher Mensch unter uns sein. Herr, wir danken dir, weil wir glauben, dass wir, wenn wir um diese Dinge bitten, sie auch erhalten. Ich bete, dass du heute Abend etwas Großes unter uns tun wirst, Vater. In Jesu Namen verpflichte ich mich mit diesem Text, den ich vorlesen werde. Und ich bete, dass du ihn uns auf eine großartige Art und Weise enthüllst, damit die Menschen ihn klar verstehen können. Amen. Ich wünsche mir, dass ihr euch, wenn ihr wollt, um diese Zeit kümmert. Und es ist fast. Ich werde versuchen, es heute Abend genau zu der Zeit zu schaffen, wenn ich es schaffe, ein bisschen früher rauszukommen als gestern Abend. Aber schlagt mit mir das Kapitel Lukas Evangelium. Oder, entschuldige bitte, lass uns das ändern. Ich habe Lukas hier aufgeschrieben, aber ich bin auch zu Matthäus übergegangen. Matthäus, das 15. Kapitel, beginnend mit dem 21. Vers. Markus berichtet auch darüber. Da ging Jesus von dannen und zog in die Gegend von Tyros und Sidon. Und siehe, ein kanaanäisches Weib kam aus demselben Gebiet und rief zu ihm: Hab Barmherzigkeit mit mir, o Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter ist von einem Teufel schwer geplagt. Aber er antwortete ihr kein Wort. Und seine Jünger kamen und baten ihn und sprachen: Schick sie weg, denn sie schreit nach uns. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Und sie sprach: Wahrhaftig, Herr, doch die Hunde essen die Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, groß ist dein Glaube, es geschehe dir, wie du willst. Und ihre Tochter war von dieser Stunde an geheilt. Wir haben hier eine ziemlich lange Schriftlesung vor uns, und ich möchte nicht zu viel Zeit damit verbringen. Ihr könntet die ganze Nacht bleiben, denn die ganze Schrift ist inspiriert. Daran glaube ich. Aber ich möchte ein Wort nehmen, um daraus einen Text zu machen. Ich nenne das Wort beharrlich. Das Wort Ausdauer bedeutet beharrlich sein, und zwar beharrlich, um ein Ziel zu erreichen oder etwas zu tun. Und jeder Mensch, der zu allen Zeiten etwas aus sich gemacht oder etwas getan hat, war beharrlich bei der Sache, die er angestrebt hat. Und bevor ihr beharrlich sein könnt, müsst ihr an das glauben, was ihr erreichen wollt. Und wenn ihr nicht an das glaubt, was ihr erreichen wollt, werdet ihr es auch nicht schaffen. Dieses kleine Wort, Glaube, bedeutet so viel, und doch gehen wir so leichtfertig damit um. Ich höre so viele Menschen sagen, und es ist erstaunlich, dass sie kommen und sagen: Oh, ich habe Glauben. Ich will ihre Bemühungen nicht missachten. Aber ich finde, dass diejenigen, die behaupten, so viel Glauben zu haben, manchmal weniger haben als diejenigen, die nichts darüber sagen. Sie sind auf ein Gefühl aufgebaut und nicht auf einen echten Glauben. Das ist ein ziemlicher Unterschied, aber eine Hoffnung, ein Gefühl mit Hoffnung, ist besser, als still zu sein und den Glauben zu benutzen. Seht ihr? Glaube ist etwas. Es ist eine Substanz. Es ist nicht etwas, auf das man einfach aufspringt und zufällig trifft und so hofft. Es ist etwas, das man kennt. Man hat es. Die Sache, um die ihr bittet, kann von Menschen nicht erklärt werden, wie ihr sie bekommt. Aber ihr wisst, dass sie da ist. Ihr habt sie. Es ist eine Substanz. Wenn ich euch das so vermitteln könnte, dass ihr es versteht, würde das für die Versammlung heute Abend so viel bedeuten. Wenn wir in dieser Nacht des Heilungsgottesdienstes oder wir vertrauen, ich sage Heilung, weil ich glaube, dass Gott es tun wird. Ich glaube, dass Gott tun wird, was er verheißen hat. Und wenn ich das nicht täte, hätte ich Angst, hier vor diesem Publikum zu stehen und diese Aussagen zu machen, die ich mache. Denn wenn ich auch nur ein bisschen Angst hätte, würde ich besser nicht durch diese Tür gehen. Ihr müsst es absolut glauben. Und ihr habt die Gewissheit, und nichts kann sie erschüttern. Egal, was passiert, ihr glaubt es immer noch. Auch wenn es so aussieht, als wäre es gescheitert, glaubt ihr es immer noch. Egal, was passiert, ihr glaubt immer noch daran. Wie die kleine Dame, die hier sitzt und mich anschaut, hier letzte Nacht. Frau Way hatte sich um sie gekümmert. Ihr Mann wurde neulich von den Toten auferweckt, nachdem er an einem Herzinfarkt gestorben war. Ich ging von der Plattform, und als ich sah, wie seine Augen zurückfielen und er starb, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ich ging hinunter, um sein Herz zu überprüfen und ihn abzutasten. Und siehe da, er war weg. Dann musste ich zu ihm gehen. Und neulich wurde ich gefragt: Warum bist du nicht zu der Frau hinuntergegangen? Sie drehte sich um oder Frau Wei versuchte, sie herauszubringen, und sie fiel auf den Boden. Ihr Gesicht wurde weiß, und sie war fast nicht mehr da. Und warum bist du nicht hinuntergegangen? Weil ich keinen Grund hatte, dorthin zu gehen. Seht ihr? Ein Glaube ist nicht etwas, zu dem dich jemand anderes überreden will. Es ist etwas, das Gott dir aufträgt. Seht ihr? Versteht ihr? Ich habe gesehen, dass die Frau nur... Sie war sehr krank, aber sie war berauscht von den Medikamenten, die ihr der Arzt gegeben hatte. Nicht. Sie wollte gesund werden. Ich sah, wie sie sich aufrichtete, lachte und sich freute. Und was nützt es mir, wenn ich da runtergehe, wenn es schon vorbei ist? Seht ihr? Versteht ihr das? Und jemand sagt, aber Herr Wei hätte, er hätte dort gelegen. Aber wir mussten das tun. Aber als die Frau wieder draußen war, kam dann doch die Vision. Und sie sitzt heute Abend hier. Gut, gestern Abend lachte sie. Ja, seht ihr. Ihr müsst es wissen, und ihr könnt es erst wissen, wenn ihr Glauben habt. Und der Glaube bringt dieses Wissen hervor. Glaube ist dieses Wissen. Glaube ist die Sache, die es sagt. Nun, wenn wir nun diese Ausdauer sehen. Jeder Mensch, der versucht, etwas zu erreichen, ist beharrlich gewesen. George Washington wird zum Beispiel der Vater dieser Nation genannt. Eines Nachts betete er die ganze Nacht im Schnee. Und als die echten, aufrichtigen Amerikaner, die sich auf diesen Boden gestellt hatten und die große Wirtschaft, die sie gemeinsam hatten, auf dem Spiel standen und etwa 70% oder mehr der amerikanischen Soldaten dort draußen standen, haben nicht einmal Schuhe an den Füßen gehabt. Ihre Füße waren erfroren und in Lumpen eingewickelt, aber sie hatten einen Führer, an den sie glaubten. Und dieser Führer glaubte an den Führer, Gott. Und er betete, bis seine Kleidung nass war, bis zu seiner Taille, kniend im Schnee. Und der gefrorene Delaware war zwischen ihm und den Briten, die auf der anderen Seite ihr Picknick machten. Aber der gefrorene Delaware stellte sich ihm nicht in den Weg, ebenso wenig wie der Widerstand seiner gefrorenen Soldaten, deren Füße erfroren und das Eis im Fluss. Er war beharrlich. Er glaubte daran, dass Gott ihm den Sieg schenken würde, und er, die Delaware konnten sich ihm nicht in den Weg stellen, und er erreichte ein Ziel, obwohl 3 Musketenkugeln durch seinen Mantel gingen, aber sie berührten ihn nicht. Er war beharrlich, er hatte von Gott gehört, und er glaubte daran, dass das, was Gott ihm gesagt hatte, die Wahrheit war, und nichts konnte ihn aufhalten. Wenn jeder kranke Mensch hier heute Abend Gott so glauben würde wie George Washington, müsste euer Delaware, der heute Abend vor euch steht, dahinschmelzen. Dann würdet ihr ihn auf irgendeine Weise überqueren. Egal wie groß euer Widerstand ist, ihr würdet ihn trotzdem überqueren. Ihr würdet beharrlich sein, so beharrlich, bis der Krebs, der Tumor oder was auch immer es ist, sich nicht mehr halten könnte, weil ihr zu der Verheißung übergehen würdet, die Gott euch gegeben hat. Menschen können nur beharrlich sein, wenn sie von Gott gehört haben. Der Glaube basiert nur auf dem Wort Gottes, denn der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Noah in der Opposition, in der er predigte, in den Tagen seiner Zeit, bei der Vorbereitung der Arche, er hörte, wie Gott ihm sagte, dass er die Welt mit Wasser zerstören würde, weil die Sünde sich so sehr aufgetürmt hatte, dass er es nicht mehr aushalten konnte. Er wollte die Welt mit Wasser abwaschen. Und es gab nicht ein bisschen Wasser am Himmel. Und doch war Noah in der Zeit der Kritik beharrlich. Egal wie viele Leute ihm sagten, das kann nicht passieren. Noah wusste, dass es passieren würde. Denn, und er war beharrlich. Er sagte nicht einfach, nun, ich habe das Fundament für die Arche gelegt. Ich denke, das reicht, wenn die Wissenschaft schon bewiesen hat, dass ich auf dem falschen Fuß stehe. So machen es viele Menschen, wenn sie zu Christus kommen. Sie legen den Grundstein, indem sie an den Herrn Jesus glauben, ihn als persönlichen Retter annehmen und sich vielleicht auch taufen lassen. Aber wenn es dann zur Taufe im Heiligen Geist kommt, erklärt es ihnen jemand anders. Das ist der Grund, warum die Saat auf der Strecke blieb oder auf steinigen Boden fiel. Aber der Mann und die Frau, die daran glauben, dass Gott, dass Christus gestern, heute und in Ewigkeit dasselbe ist, dass sein Wort auch heute noch genauso real ist und jede Verheißung genauso wahr ist, wie sie es immer war, denen kann kein Prediger, niemand etwas anderes erklären. Sie sind beharrlich. Sie halten durch, bis sie erreicht haben, was sie sich vorgenommen haben. Es gibt keine Möglichkeit, es ihnen auszureden. Sie glauben es. Moses hat dasselbe getan. Er hatte die Vision und das Gefühl des Volkes vergessen. Aber dann begegnete er Gott in dem brennenden Busch und sah, dass es Gottes Wort war. Mose war bei seiner Mutter aufgewachsen und hatte von ihr den Weg Gottes gelehrt bekommen. Aber als er dort oben ankam und diese Person traf, von der ihn seine Mutter gelehrt hatte, versteht ihr, was ich meine? Die Versammlung sagt: Amen. Viele Menschen nehmen die Bibel und verstehen sie, intellektuell perfekt, aber das ist es nicht. Das ist nicht das, wovon wir reden. Egal wie gut ihr sie erklären könnt, ihr müsst den Autor der Bibel persönlich kennenlernen. Das ist es, was den Glauben bringt, denn der Autor lebt in dir, nachdem du von ihm geboren wurdest. Moses begegnete dem Autor: Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs, und ich erinnere mich an meine Verheißungen, und ich bin gekommen, dich zu senden. Amen. Ich sende dich, um sie zu befreien. Und beachte, als er sein erstes Zeichen tat, und es schien, als würde es scheitern, weil er eine Menge Nachahmer hatte. Die Ägypter konnten dasselbe tun wie er. Aber, seht ihr, Mose, nachdem er Gott im brennenden Dornbusch begegnet war und wusste, dass er Gott war, machte es keinen Unterschied mehr, wie viele andere es nachmachten und was für eine Art von Charakter sie hatten. Mose wusste, dass sein Zeichen echt war und von Gott kam. Er stand einfach still vor dem Pharao und dann verschlang seine Schlange die anderen. So machen es die Menschen heute auch. Sie mögen, wenn sie sich nicht sicher sind, wenn sie von einem Gefühl aufgewühlt sind und sehen, wie jemand anderes über die Stränge schlägt und weitermacht, dann denken sie: Naja, mein vielleicht. Aber der Mann, der Gott wirklich begegnet und es weiß, der weiß, was passiert ist, es ist Gott, ganz sicher. Keiner könnte es vor ihm verbergen. David, ein kleiner, geröteter Kerl, war nicht groß genug, um eine Feuerwaffe oder ein Schwert zu tragen, oder besser gesagt, seinen Schild. Er war zu klein. Er war das, was wir einen Zwerg nennen würden. Und sein Vater hatte nichts für ihn zu tun. Seine Brüder waren große, starke, stämmige Männer. Also dachte er könnte David eine Arbeit besorgen, vielleicht als Schafhirte. Und der kleine Kerl blieb da draußen und traf Gott. Und er wurde beauftragt, sich um die Schafe zu kümmern. Und David war ein Prophet, und das Wort des Herrn kam in Liedern zu ihm. Und Jesus sagte: Habt ihr nicht gehört, was in den Psalmen steht? Wie viele Dinge er voraussagte von ihm, wisst ihr? Und David war ein prophetischer Liederdichter. Und während er da draußen war, nach oben schaute und den Wind durch die Berge und durch die Zedern wehen hörte, schrieb er über schattige grüne Weiden und stille Wasser und so weiter, inspiriert. Als er es nachts schrieb und die Sterne und den Mond beobachtete und wie die Natur funktionierte, besuchte Gott ihn. Und er wusste, dass Gott da war. Und eines Tages kam ein Bär herein und stahl eines seiner Schafe. Das Schaf bedeutete ihm viel, denn er hatte gelernt, das Schaf zu lieben. Und er liebte es. Als der Bär hereinkam und eines der Schafe erwischte, fing Davids Herz an zu brennen, als er das kleine Schaf schreien hörte. Und Gott hatte ihn ausgesandt, um auf diese Schafe aufzupassen. Als der Bär das kleine Lamm erwischte und es anfing zu weinen, erinnerte sich David auf einmal daran, dass der Gott, der den Berg gemacht hatte, sein Gott war. Also steckte er einen Stein in seine kleine Schleuder und jagte den großen Grizzly und traf den Grizzly, der daraufhin zu Boden ging. Als er zurückkam, war er glücklich, denn er hatte den Sieg errungen. Und dann kam eine noch größere Prüfung, ein Löwe, der noch viel wilder ist als der Bär. Er ist weitaus mutiger. Und wenn ich Zeit hätte, würde ich diese Tiere gern aufschlüsseln und euch das große Gleichnis darin zeigen. Und der Löwe kam herein, schnappte sich einen und rannte davon. Wenn Gott ihm also den Sieg über den Bären geben konnte, kann er ihm auch den Sieg über den Löwen geben. Wenn Gott mir den Sieg über mich selbst geben kann, Amen, dann kann er mir auch den Sieg über die Krankheit geben, die versucht, mich von ihm zu entfernen. Der Gott, der mich retten und mich zu etwas machen kann, was ich nicht bin, kann einen Christen aus mir machen, wenn ich an sein Wort glaube. Dann stellen wir fest, dass er den Bären erlegt hat. Und schließlich kam es zum großen Showdown, als ein großer Grizzlybär auftauchte, der größer war als sie alle. Er war ein Riese, und David wusste, dass er ihm mit Gott mehr als gewachsen war, egal wie groß der Gegner war. Mit Gott ist er mehr als ebenbürtig. Doch der kleinste Mann und der am wenigsten gerüstete Mann, er war kein Kämpfer, ein Kind und keine Rüstung, nur sein ungeschützter Körper, kein Schild über ihm, sondern ein Stück Schafsfell um ihn gewickelt. Und er hatte weder einen Speer noch ein Schwert, sondern eine kleine Schleuder. Ihr wisst schon, zwei kleine Stücke Schnur mit einem Leder dazwischen. Und er wollte gegen den Mann kämpfen, weil er hinter Gottes Schafen her war. Und wenn Gott schon die Schafe erlösen konnte, wie viel mehr seine Familie, sein Volk? Chicago, das ist der Grund, warum wir hier sind. Ihr seid mehr als ein Schaf, ihr seid Gottes Volk, und wir haben keinen Intellektuellen oder eine große Konfession hinter uns. Aber wir wissen, dass die Krankheit euch gepackt hat und ihr in den Sorgen der Welt gefangen seid. Und wir kommen im Namen des Herrn Jesus. Auch wenn der Arzt euch abweist, es ist uns egal, was er getan hat. Wir sind gekommen, um euch im Namen Jesu Christi mit einer kleinen Schleuder, mit seinem Wort, wieder gesund zu machen. Zwei kleine Schnüre, das Neue und das Alte Testament, mit Jesus dazwischen. Und wir kommen, um euch dorthin zurückzubringen, wo ihr hingehört, wenn ihr uns nur lasst. Auch der kleine Simson, von dem ich gestern Abend sprach, war sehr ausdauernd, solange er die 7 Locken auf seinem Rücken spüren konnte. Die Philister bedeuteten ihm nichts. Egal, ob er nur den Kieferknochen eines Maultiers in der Hand hatte oder was auch immer. Die Philister oder die Tore von Gaza, sie bedeuteten ihm nichts. Solange er diese 7 Locken spüren konnte, war das der Bund. Und solange der Christ diesen Bund spüren kann, sind dem, der glaubt, alle Dinge möglich. Wenn ihr diesen Glaubensbund in euch spürt, wisst ihr, dass ihr Gottes Kinder seid und Erben aller seiner verheißenen Segnungen. Egal, was auf euch zukommt, ihr seid dem mehr als gewachsen, solange ihr fühlt und wisst, dass ihr das auch glaubt. Könnt ihr mir folgen? Die Versammlung sagt, Amen. Solange ihr es könnt. Als Simson das spürte, ging es ihm gut. Und solange ihr in eurem Herzen nicht aufgeregt seid, nicht emotional, sondern in eurem Herzen wisst, dass ihr es bekommen werdet. Ihr wisst, dass ihr eure Sünden bekannt habt. Ihr wisst, dass ihr vom Tod zum Leben übergegangen seid. Ihr wisst, dass ihr ein Kind Gottes seid, ein Erbe dieser Dinge. Dann gibt es nichts, was euch davon abhält, es zu bekommen. Dann seid ihr beharrlich. Johannes der Täufer war so beharrlich, dass er sogar diese Aussage machte. 4000 Jahre lang hatten sie nach einem Messias gesucht, aber Johannes wusste, dass er ihn vorstellen würde. Er wusste, dass er ein... Jesus sagte, er sei mehr als ein Prophet. Er war ein Prophet, aber er war mehr als ein Prophet, denn er war der Bote des Bundes. und er war sich so sicher, dass er das Licht, die Taube, sehen würde. Er würde den Geist sehen. Er war sich dessen so sicher, dass er sagte, »Da steht einer unter euch, den ihr noch nicht kennt. Ich bin nicht würdig, ihm die Schuhe auszuziehen, aber er wird derjenige sein, der mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen wird.« Gott hatte, er war ein Prophet und mehr als ein Prophet, und er kannte seinen Auftrag. Er wusste, dass Gott ihn beauftragt hatte, und er hatte keine Angst in seinem Herzen, obwohl er 4000 Jahre lang inmitten einer heulenden Meute von Kritikern stand, die sich über ihn lustig machten und sagten, er sei ein wilder Mann, der die Menschen ertränken wolle, hielt ihn das kein bisschen auf. Jemand hätte sagen können, »Johannes, hast du keine Angst, dass es nicht klappt? Wie könnte es scheitern, wenn Gott es gesagt hat?« Gott sagte ihm, »Auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist jener, der mit dem Heiligen Geist taufen wird.« Johannes wusste es. Er hatte keine Angst zu versagen. Das war seine Aufgabe, das war sein Auftrag. Also konnte er sehr beharrlich sein, sehr hartnäckig. Egal, nichts würde ihn beunruhigen. Es gab nicht genug Teufel, die es mit ihm aufnehmen konnten. Halleluja! Er wurde beauftragt, etwas zu tun. Und Himmel und Erde werden vergehen, aber dieses Wort wird niemals vergehen. Er sagte, ich werde ihn sehen. Nun, Glaube hatte sich verankert. Er hatte gehört, wie Mose in der Wüste, wo Propheten geformt wurden. Er hatte gehört, wie Gott ihm sagte, »Du bist die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Ich kann auf die Heilige Schrift zeigen und dir deinen Auftrag zeigen. Du bist derjenige, von dem Jesaja vor 712 Jahren sagte, »Es wird eine Stimme sein, die in der Wüste schreit.« Sie fragten, »Bist du der Messias?« Er sagte, »Nein, aber ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade.« Und er wusste, dass er es tun würde, weil Gott es gesagt hatte. Glaube, deshalb war er beharrlich. Die Rabbiner und so weiter kamen heraus und sagten, »Du meinst, es wird eine Zeit kommen, in der das tägliche Opfer abgeschafft wird? Ein Mann wird den Platz einnehmen und so weiter?« Er sagte, »Es wird einer kommen, der den Platz einnimmt, und er wird das tägliche Opfer wegnehmen. Er wird das Lamm sein.« Und als er sich umdrehte, um zu schauen, sagte er, »Siehe, da ist er, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt«, sagte er mitten in seiner Predigt, denn Gott hatte ihn verheißen. Egal, was sie sagen. Nun, sie werden dich ins Gefängnis werfen. Die Pastorenvereinigung wird dich rausschmeißen. Du wirst keine Gemeinschaft haben. Es gibt keine Zusammenarbeit. Das machte für Johannes keinen Unterschied. Er war beharrlich. Er hatte eine Botschaft, die jemand hören musste. Und von seiner ganzen Gruppe, ich glaube nicht, dass es 12 waren, aber er hat etwas erreicht. Als er die Kraft Gottes auf sich zog, begann der Herr, sich an ihm zu regen. Der Herr Jesus ist derselbe, gestern, heute und für immer. Wenn wir den Auftrag des Herrn sehen können, dann kannst du beharrlich sein. Diese kleine griechische Frau hatte von ihm gehört. Sie hatte ihn noch nie gesehen, aber sie hatte von ihm gehört. Sie hatte von seinem Ruhm gehört. Nun, wir hören das Gleiche. Wir hören von seinem Ruhm. Wir lesen von seinem Ruhm. Wir sehen seinen Ruhm. Und der Glaube kommt durch das Hören. Irgendwie findet der Glaube eine Quelle, die andere nicht sehen. Wenn ihr zu einer bestimmten Sache vorherbestimmt seid, könnt ihr sie direkt sehen, weil euer Glaube sie verkündet, während andere nichts davon wissen. Der Glaube findet diese Quelle, die ihr selbst nicht sehen könnt. Denn andere sehen es aufgrund von Beobachtungen und so weiter. Und sie betrachten es, indem sie es vermuten. Und das Wort vermuten bedeutet, ohne Autorität ein Abenteuer wagen. Und Mose zog nicht nach Ägypten, weil er vermutete, dass Gott mit ihm war, sondern weil er wusste, dass Gott mit ihm war. Seht ihr, ihr nehmt eure Heilung nicht an, weil ihr denkt, dass Gott es tun wird. Ihr nehmt eure Heilung an, weil Gott sie bereits getan hat. Er hat es versprochen, und euer Glaube sagt, dass es so ist, und nichts anderes kann sie auslöschen. Das Wort Gottes ist ein Schwert, sagt die Bibel. In Hebräer 4,12 heißt es, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es durchschaut die Gedanken des Herzens. Das ist es, was das Wort tut. Das Einzige, was dieses Schwert führen kann, ist eine Hand. Und der Einzige, der mit Gottes Wort umgehen kann, ist der Glaube. Wenn das Wort ein Schwert ist, dann hält der Glaube es fest, ergreift es. Und wenn Menschen sich duellieren, wie wenn zwei Männer aufeinandertreffen und sich mit diesen Schwertern duellieren, das seid ihr, und der Teufel versucht, euch zum Zweifeln zu bringen. Unser Schwert, das wir besitzen, mag noch so gut sein. Es ist 1.000.000 Mal besser als seins. Ich werde euch sagen, dass sein Schwert nicht einmal ein Schwert ist, sondern ein Stock. Aber unseres ist ein Schwert. Aber wenn die Hand, die das Schwert hält, schwach ist, kann der Stock sie überwinden. Aber egal, wie schwach diese Hand ist, wenn sie das Wort Gottes hält, mit dem Glauben, gibt es nichts, was sie besiegen kann. Es kann alles niederschlagen. Seht ihr, er hält es in seiner rechten Hand und ihr in eurer rechten Hand. Und wenn ihr mit dem Teufel streitet, ist es so oder nicht so? Jetzt drängt er euch. Sagt, es ist falsch, ihr dürft es nicht glauben. Aber wenn ihr es glaubt, seht ihr, diese Schwerter kommen direkt bis zu den Griffen herunter. Wenn ich ihm mit meinem Griff, der Klinge, so in den Rücken stoße, wo bin ich dann? Ich bin direkt auf sein Herz gerichtet, denn ich bin auf der rechten Seite, auf seiner linken. Und dann drücke ich mit dem Glauben, mit dem Wort. Satan, Jesus Christus hat mich beauftragt, das zu tun. Und wir verriegeln. Dann erhebe ich die Hand des Glaubens und sage, ein Engel Gottes ist mir dort begegnet und hat gesagt, dass es so ist. Die erste Sache, die du weißt, wirf das Schwert direkt hinein und er ist besiegt. Ich komme, um dich herauszufordern. Und so spricht der Herr. Das ist der Gläubige, wenn er den Glauben hat, mit dem Wort umzugehen. Wenn ihr nur ein kleiner, konfessioneller Schwächling seid, haltet ihr euch besser davon fern. Ihr werdet herumlaufen, darüber reden und sagen, dass es nicht passieren kann, weil ihr keine Ahnung davon habt. Aber der Mann, der es erlebt hat und gesehen hat, wie es den Feind besiegt, der weiß, was es bewirkt. Diese arme kleine Frau hatte ihn nie gesehen, aber sie hatte von ihm gehört. Sie hatte viele Hindernisse, aber ihr Glaube kannte keine Hindernisse. Der Glaube hat überhaupt keine Hindernisse. Ihr könntet eine Menge Hindernisse haben. Es könnte sein, dass ihr das Wort des Arztes habt, des Wissenschaftlers, der euch untersucht hat. Es kann sein, dass dieser Mann euch gesagt hat, du wirst sterben. Das ist alles, was er weiß. Er hat dir alles gesagt, was er untersucht hat. Seine wissenschaftliche Arbeit zeigt, dass ihr sterben müsst. Ihr ganzes System ist so beschaffen, dass der Tod es getroffen hat und nichts es davon abhalten kann, weiterzumachen. Ihr geht, das ist alles, was er darüber weiß. Die Wissenschaft hat keine Medizin dafür. Aber ihr habt etwas gefunden. Ihr hebt das Schwert auf. Seht ihr? Jetzt gibt es natürlich ein Hindernis. Ihr habt etwas, das ich mit euch duellieren will. Den Teufel, die Krankheit, das Leiden. Aber wenn ihr den Teufel dort drüben mit der Schwertspitze angreift und sagt, so spricht der Herr, er hat es mir offenbart und ich bin geheilt. O mein Gott, deinem Glauben stehen keine Hindernisse im Weg. Wir sollten uns ein paar dieser Hindernisse ansehen, bevor wir unsere Gebetslinie aufrufen. Vielleicht hat man ihr zuallererst gesagt, du bist ein Grieche, er ist ein Jude. Oder sie hätten sagen können, weißt du, deine Konfession unterstützt dieses Treffen nicht, deine Gemeinde schon gar nicht, aber das hat sie nicht daran gehindert. Der Glaube hatte bereits zugeschlagen. Sie hatte gehört, dass jemand anderes geheilt worden war, und sie hatte ein Bedürfnis, und irgendetwas sagte ihr, dass es möglich war. Seht ihr, die Werke Gottes sind von Gott vorherbestimmt. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt: Amen. Jesus begegnete einmal einem blinden Mann, und er fragte: Wer hat gesündigt, er oder seine Mutter oder sein Vater? Er sagte: Keiner von beiden, sondern damit die Werke Gottes offenbar werden. Seht ihr, das sind die Werke Gottes. Und wenn ihr spürt, dass etwas zu euch drängt, dann haltet euch daran fest. Das ist Gott, der zu euch spricht. Nun, sie blieb hartnäckig, obwohl sie sagten: Du gehörst nicht zu seinem Volk, und deine Gemeinde arbeitet nicht an der Versammlung mit. Sie war trotzdem hartnäckig. Sie ging auf jeden Fall. Sie hätte die Straße hinuntergehen und eine andere Gruppe von Priestern treffen können. Und sie sagten ihr: Warte mal, die Zeit der Wunder ist vorbei. Das ist nur ein Hokuspokus. Das ist nur ein Haufen Männer, sogenannte Propheten, die da unten all diese Dinge tun. Das, weißt du, das ist einfach Unsinn. So etwas gibt es doch heute gar nicht mehr. Aber sie war trotzdem beharrlich. Sie glaubte immer noch daran, dass es geschehen würde. Das ist der Moment, in dem man es geschafft hat. Dann passiert etwas. Sie hätte bis zur nächsten Ecke gehen können. Sie traf ihren Mann, und ihr Mann sagte: Wenn du dich dieser Gruppe anschließt, werde ich dich verlassen. Nun, er kann gehen, wenn er will. Aber sie ist trotzdem hartnäckig. Sie ist beharrlich. Sie hat ein Bedürfnis. Und ihr Glaube ist bereits verankert. Sie weiß, dass es passieren wird. An der nächsten Ecke traf sie eine Gruppe von Leuten, die sagten: Weißt du was? Du wirst das Gespött der Stadt sein, wenn du da runtergehst und um Gnade für deine Tochter bittest. Und du wirst feststellen, dass es nicht mehr ist als das, was andere erbeten und nicht bekommen haben. Es war egal, was die anderen taten und ob sie ausgelacht wurden. Sie war trotzdem hartnäckig. Sie wusste, was passieren würde. Sie hat es geglaubt. Sie hatte von ihm gehört. Sie wusste, was passieren würde, wenn sie jemals dorthin gelangen würde. Nun hätten wir an der Ecke den Pastor treffen können, und er hätte gesagt: Du wirst aus deiner Gemeinde rausgeworfen, wenn du gehst. Seht euch an, was für ein Hindernis das arme kleine Ding hatte. Und denkt daran, sie ist eine Griechin und keine Pfingstlerin. Und hier geht sie runter, und sie sagten: Du wirst aus deiner Gemeinde rausgeworfen werden. Doch sie war hartnäckig. Sie war beharrlich. Es machte keinen Unterschied, ob sie ihren Mann verlor, ob sie ihre Freunde verlor, ob sie zum Gespött der Stadt wurde und was auch immer geschah, oder ob sie sogar aus ihrer Gemeinde ausgeschlossen wurde oder was auch immer. Der Glaube hatte sie gepackt. Sie war beharrlich. Das gefällt mir. Nun denken viele Leute, dass das alles ist, was sie haben müssen. Solange sie nur zu Jesus kommen und sich mit ihm treffen, dann ist das alles, was sie benötigen. Es war einmal so, dass die Gemeinden, als ich anfing, auf dem Feld zu arbeiten, haben sie sich hingesetzt und gewartet und fast geweint, bis der Herr auf die Bühne kam. Und dann, oh mein! Hier unten in Illinois gibt es einen kleinen Ort namens, ich weiß nicht mehr, wo es liegt. Bei einem meiner Treffen hier unten vor Jahren brachte die Chicago Tribune einen Artikel, dass 27 Krankenwagen um das kleine Hotel herumstanden. Eines Abends ging ich auf die Plattform, legte ein etwa 30-minütiges Fundament und forderte die Leute auf, es zu glauben. Und mit einem einzigen Gebet von der Plattform aus, nachdem der Herr sich offenbart hatte, dass er es war, gab es keinen. Es gab keinen einzigen Menschen im Rollstuhl oder in einem Kinderbett. Taub, stumm oder blind. Nirgendwo. Jeder einzelne von ihnen wurde in einem Augenblick geheilt. In Durban, Südafrika, sahen wir, wie 25.000 Eingeborene auf einmal geheilt wurden. Mit 7 Lastwagenladungen von Krücken und Stöcken und Brettern, auf denen sie sie gepackt hatten, die Straße hinunterkamen, und die Leute liefen hinterher und sangen: Glaube nur! Glaube, Verlasst eure Gedanken. Denkt seine Gedanken. Seht ihr? Denkt, was er denkt. Ihr sagt, Bruder Branham, ich werde gehen. Ich denke. Ihr habt keine eigenen Gedanken. Lasst den Geist, der in Christus war, in euch sein, dann werdet ihr das Wort erkennen. Seht ihr? Beachtet, wenn diese Leute sich niederließen und warteten, dass der Herr einschreitet und etwas tut. Oh mei, stehen sie einfach auf und gehen weg. Aber heute scheint es, als hätten sie schon so viel gesehen. Und jetzt kommt der Herr und zeigt sich unter uns, und wir sagen, gelobt sei der Name des Herrn. Er kann es wirklich tun. Bruder Branham, ich werde nächste Woche zu Oral Roberts gehen und ihn für mich beten lassen und so weiter. Wenn das nicht klappt, werde ich heute Abend. Das ist genau die Einstellung. Seht ihr? Die Menschen sind nicht beharrlich. Wenn der Heilige Geist, wenn Jesus Christus beweist, dass er unter uns ist, dann dränge, um ihn zu bekommen. Wie die kleine Frau mit dem Blutproblem, mit all den verschiedenen Ereignissen und all den Widersachern, die sich ihr in den Weg stellten, drängte sie sich einfach durch, bis sie ihn berührte. Wenn diese Gemeinde heute Abend dasselbe tun würde, wenn sie sich durch alle Widerstände des Unglaubens hindurchkämpfen würde, wenn sie sich mit dem Teufel und seinem Unglauben messen würde und wenn sie sich hindurchkämpfen würde, um zu wissen, dass sie ein Kind Gottes und ein Erbe dieser Dinge ist und dass Jesus Christus gegenwärtig ist, um ihr zu zeigen, dass er bei ihr ist, um sein Wort zu halten. Seid beharrlich, lasst euch durch nichts aufhalten. Ich bin nur verwundert, wenn der Glaube wirklich verankert ist, kann sich euch dann etwas in den Weg stellen? Ihr versteht das nicht. Wenn ihr es wirklich verstehen würdet, dann wäre alles klar. Das ist alles. Seht ihr? Diese Frau hier, unsere kleine griechische Freundin, die wir heute Abend als Text vor uns haben, als sie zu Jesus kam, so wie Jesus heute Abend hier bei uns ankommen würde. Wir kommen an und er kommt hierher und beweist, dass er hier unter uns ist. Nun, sie dachte, damit wäre die Sache erledigt. Das ist es aber nicht. Nein, das ist der Moment, in dem du anfängst zu kämpfen. Dann fängt der richtige Kampf an. Als sie bei Jesus ankam, sagte Jesus, dass er nicht zu diesem Volk gesandt wurde. Oh mei! Und noch etwas. Er drehte sich um und nannte ihr Volk nichts weiter als ein Rudel Hunde. Ich bin nicht zu euch gesandt, nur zu den verlorenen Schafen der Kinder Israels. Das hielt sie aber nicht auf. Sie war immer noch hartnäckig und sagte, außerdem steht es mir nicht zu, das Brot der Kinder zu nehmen und es euch Hunden zu geben. Trotzdem blieb sie hartnäckig. Oh, das gefällt mir. Trotzdem hielt sie durch. Amen. Das gefällt mir. Haltet durch. Sie war beharrlich. Sie war keine Brutpflanze, die gestreichelt werden musste. Nein, sie war kein Hybridartikel wie ein großer Teil der heutigen Ernte. Man musste sie nicht anflehen und sagen, also, Schwester, ich sage dir, ich würde dich ermutigen, weiterzumachen, weil... Nein, es war niemand da, der sie ermutigen konnte, sondern sogar Jesus selbst versuchte, sie zu entmutigen. Wow, herrlich! Jetzt fühle ich mich wie ein heiliger Roller, ganz sicher. Sogar Christus selbst stand da und versuchte, sie zu entmutigen. Aber sie hielt durch. Amen. Beharrlich. Sie hatte etwas erreicht. Sie wusste es. Was wäre, wenn er euch einen Hund nennen würde und euer Volk eine Horde von Hunden? Ihr Chicagoer, ihr Methodisten, ihr Presbyterianer. Ich wurde nicht einmal zu euch gesandt. Ihr seid sowieso nichts als ein Haufen von Heuchlern. Wow, meine Güte, ihr würdet eure Nase hochstecken und aus der Tür gehen. Seht ihr? Und warum? Ihr hattet noch nie Glauben, um es mal so auszudrücken. Ihr seid eine Kreuzung, eine Treibhauspflanze, die ständig besprüht werden muss. Nicht sie. Nein, es ist etwas passiert. Der Glaube hatte sich verankert. Sie wird nicht besiegt werden. Amen. Da habt ihr es. Egal, was die anderen getan haben, was die anderen gesagt haben, sie wird nicht besiegt werden. Nein, selbst Jesus persönlich konnte sie nicht entmutigen. Amen. Er sagte, ich bin nicht zu deinem Volk gesandt. Geh weiter, verzieh dich, geh die Straße runter. Ich bin nicht zu euch Menschen gesandt. Ihr seid sowieso nichts als ein Rudel von Hunden. Ich bin nicht. Es ist nicht recht von mir, das Brot der Kinder zu nehmen und es euch Hunden, Straßenködern, Straßenratten und so weiter zu geben. Es ist nicht recht für mich, das zu tun. Was? Sie gab zu, dass er richtig lag. Amen. Oh mei, der Glaube wird immer zugeben, dass das Wort richtig ist. Ob euer Pastor das sagt oder nicht, ob irgendjemand anderes das sagt oder nicht, euer Glaube sagt, dass es richtig ist. Herrlich, euer Glaube sagt, dass es richtig ist. So wurde sie sogar von Jesus Christus, zu dem sie gekommen war, gerufen, und er wies sie zurecht. Und seht euch seine Jünger an, die Männer, die mit ihm auf dem Feldzug waren, sagten, ach, verzieh dich, verschwinde von hier, du störst uns, lasst unseren Meister in Ruhe. Das hat sie nicht aufgehalten. Nein, nichts wird sie aufhalten, denn sie hat Glauben. Es wird auf jeden Fall passieren. Sie gab zu, dass er richtig lag. Ich bin nichts weiter als ein Hund. Ich verdiene nichts. Aber Herr, lass mich etwas zu deinem Gedächtnis bringen. Ich bin nicht hinter dem Brot her. Ich will nur ein paar Krümel. Das Problem ist, dass die Leute sich nicht demütigen, um ein paar Brosamen zu bekommen. Ich bin nicht in die Linie gekommen. Das macht keinen Unterschied. Ich komme nur, um zu sehen, ob er dasselbe ist wie gestern, heute und für immer. Ich bin auf der Suche nach ein paar Krümeln. Oh, wie anders sie doch war als jetzt. Erinnert euch, sie hatte noch nie ein Wunder gesehen. Sie war eine Griechin. Sie hatte noch nie ein Wunder gesehen. Dennoch war sie beharrlich, denn etwas in ihr sagte ihr, dass sie ein Wunder sehen würde. Sie war wie Rahab, die Hure. Rahab, die Hure, sagte nicht, bringt Josua herauf, ihr Kundschafter, und lasst mich sehen, wie er sich kleidet und was für Manieren er hat, und lasst mich sehen, ob er gut aussieht oder nicht, wie er sich kämmt, ob er ein gepflegter Mann ist und so weiter. Denkt daran, das war ihre Art von Arbeit. Sie war auf der Jagd nach hübschen Männern. Sie war eine Straßenhure. Und so sagte sie, ich habe gehört, dass Gott der Herr mit dir ist, und ich bitte um Gnade. Oh mei, da habt ihr es. Der Glaube kommt durch das Hören. Ich habe gehört, dass du Agag gefangen hast und was du da unten getan hast. Und ich habe gehört, was Gott am Schilfmeer für dich getan hat, und ich glaube es. Und ich weiß, dass du sein Diener bist. Ich bitte nur um Gnade. Amen. Ihr wurde Gnade zuteil. Dieser Frau wurde Gnade zuteil. Sie sagte, das stimmt, Herr, aber die Hunde essen die Brosamen, die unter dem Tisch des Herrn liegen. Denn dies sagt, das war's. Schließlich blieb sie beharrlich und ausdauernd und ließ sich durch nichts aufhalten, selbst als Jesus sie zurechtweisen wollte. Aber sie stand auf und gab zu, dass er richtig war, dass das Wort richtig war und alles. Aber dennoch, Herr, essen die Hunde die Krümel, und es ist nur ein Krümel von dir, mehr verlange ich nicht. Nur ein kleines, ein kleines, ein kleines Stückchen ist alles, was ich will, Herr. Nur deine Berührung, das ist alles, was ich will. Nur deine Berührung, mehr nicht. Oh, wenn wir das heute Abend nur hätten. Herr, ich sitze hier, ich bin krank. Aber wenn du mir sagst, dass ich wieder gesund werden kann, dann ist das alles, was ich brauche. Dann ist die Sache erledigt. Ich gehe nach Hause und glaube daran. Verstehst du? Nichts wird mir mehr im Weg stehen. Nur deine Brosamen, Herr, ist alles, was ich will. Jesus sagte, O Frau, oder O Frau, groß ist dein Glaube. Geh deinen Weg, Denn was du beharrlich verfolgt hast, was du geglaubt hast, das wirst du auf diesem Weg finden. Amen. Sie hatte es endlich geschafft. Sie hatte den richtigen Zugang zu Gottes Geschenk. Sie war eine Heidin. Der Glaube gibt immer zu, dass das Wort richtig ist. Demütig und ehrfürchtig, anstatt sich über etwas aufzuregen. So ist es auch jetzt. Schnell jetzt, bevor wir die Gebetslinie aufrufen. Martha, in der Gegenwart des Herrn Jesus, als sich alle über sie lustig gemacht hatten, sagte sie, »Seht her, dieser Mann, der Kranke heilte, als ihr ihn gebraucht habt. Ja, ihr habt euren Lebensunterhalt genommen, ihr habt ihm zu essen gegeben, ihr habt ihm ein Zimmer gegeben. Als er in die Stadt kam, blieb er bei euch. Er war ein guter Freund für Lazarus. Aber als die wirkliche Krankheit kam, hat er sich von euch entfernt. Seht ihr?« Aber als sie hörte, dass er gekommen war, war sie hartnäckig. Sie ging die Straße hinunter. Ein anderer sagte, »Jetzt gehst du wohl hinaus, um ihn zu sehen.« Sie schloss einfach ihre Ohren und Augen. Sie ging einfach weiter. Sie war beharrlich. Als Jesus zu ihr sprach, sagte sie, »Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt wird Gott dir geben, worum du ihn bittest.« Sie war beharrlich. Beachtet, dass sie, wie die schunamitische Frau war, in der Gegenwart von Elia, Gottes Stellvertreter auf der Erde. Martha wusste, wenn Gott in Elia war, dann war er gewiss auch in Jesus. Als die schunamitische Frau dort hinaufging und er sagte, Elisa kam aus seiner Höhle und schaute dort hinaus und sagte, da kommt diese Schunamitin und ihr Herz ist betrübt. Gott hat es mir vorenthalten. Ich weiß nicht, was sie will. Sagte, ist mit dir alles in Ordnung? Mit deinem Mann? Mit dem Kind? Sie sagte, alles ist gut. Seht, wie sie zu ihrem Diener sagte, sattle das Maultier und geh geradeaus und halte nicht an. Ausdauernd. Geh einfach weiter. Einige von ihnen sagen, hey, bleib doch mal stehen. Ich will mit dir reden, Lydia. Da ist nichts, nichts zu machen. Ich muss darüber. Das ist das Wichtigste. Seht ihr? Ich muss darüber. Ich muss das herausfinden. Und dann, als er sagte, ich sage dir, ich sende dir ein gesalbtes Tuch. Ich schicke dir diesen Stock und du gehst rüber und legst ihn auf das Kind. Das ist sehr gut, Prophet Gottes. Ich finde das sehr gut, aber solange deine Seele lebt, werde ich dich nicht verlassen. Ich werde hier bleiben, bis ich es herausgefunden habe. Amen. Beharrlich. Klar, sie war beharrlich. Elia dachte, gut, schick sie weg. Dann kann ich auch gleich meine Lenden umgürten. Seht ihr? Da ging er hin. Seht ihr? Beharrlich. Ihr Glaube hatte das Wort fest im Griff. Wie konnte der kleine Micha, dieser ungebildete Holzfäller dort hinten, vor den 400 Propheten stehen und ihnen widersprechen? Warum? Er war beharrlich. Sie sagten, warum? Seht, der große Bischof mit dem großen Kopf und den Hörnern stand da oben und sagte, Gott, der Herr, hat zu mir gesprochen. Oh mei, das Oberhaupt der Vereinigung sagte, der Herr Gott hat zu mir gesprochen, und 400 dieser Männer hier haben es bezeugt. So spricht der Herr. Und der Mann war aufrichtig. Nun aber stand Micha auf. Er sagte, aber ich sah Israel zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da trat er heran, nahm seine Hände, und er schlug sich auf den Mund, so fest er konnte, und sagte, welchen Weg ging der Geist Gottes, als er von mir ausging? Wenn du alles über diese Sache weißt, er sagte, du wirst es eines Tages verstehen. Und Ahab sagte, nun, das ist es, was die Vereinigung sagte. Beachte, dass er unter solchen Umständen nie in sie einsteigen würde. Aber er wusste, dass seine Vision richtig war. Er hatte Glauben, denn sein Glaube sagte genau das, was das Wort sagte. Also war er beharrlich. Sieh nun hinauf zur nationalen Autorität. Dort stand Ahab und sagte, sperrt ihn in das innerste Gefängnis und gebt ihm Brot und Wasser des Kummers. Und wenn ich in Frieden zurückkehre, sagte er, werde ich mich um diesen Burschen kümmern. Seht ihn euch an, wie er immer noch ausharrt. O, großer Ahab, vielleicht habe ich mich geirrt. O, Bischof, vielleicht habe ich mich geirrt. Nein, nein, nicht er. Er hatte sich verankert. Er hatte eine Vision, und seine Vision war mit dem Wort. Er sagte, wenn du überhaupt zurückkommst, bin ich ein falscher Prophet. Amen. Er war beharrlich. Gewiss, das war er. Der blinde Mann, von dem ich vorhin gesprochen habe, konnte nicht mit ihnen über Theologie streiten. Er wusste nichts darüber. Sie konnten sagen, so und so hat so und so gesagt und so und so. Er sagte, ich weiß nichts über eure Theologie, aber das eine weiß ich, wo ich blind war, das sehe ich jetzt. Sein Vater und seine Mutter hatten nie diese Art von Glauben. Sie sagten, oh, sie werden uns aus der Synagoge werfen. Also fragt ihr ihn, er ist volljährig. Bruder, es war alles in Ordnung mit ihm. Er sagte, es ist seltsam. Er sagte, ich bin kein Theologe, ich kann die Schriften, von denen ihr sprecht, nicht widerlegen. Aber ihr sagt, dass ihr wisst, dass Gott geheilt hat, aber von diesem Mann wisst ihr nicht, woher er kommt. Es ist schon seltsam, dass ein Mensch hierher kommt und meine blinden Augen öffnen kann, und ihr, die Religionsführer, wisst nicht, woher er kommt. Bruder, er war ein Theologe, wie er im Buche steht. Er hatte ein Argument, das die anderen nicht klären konnten. Das ist alles. Ihr sagt, ihr habt keine Aufzeichnungen über seine Herkunft, ihr habt keine Aufzeichnungen in eurem Buch, über seine Ausbildung, woher er kam, oder so. Ihr wisst nicht, woher er kommt, und doch ist es der Mann, der mir das Augenlicht schenkt. Ein ziemlich gutes Argument, oder? Jawohl. Philippus war sehr beharrlich, als er sah, wie Jesus von Nazareth Simon sagte, wie er hieß und wie sein Vater hieß. Er hatte einen selbstgestärkten Freund, von dem er erzählen wollte, und er ging hin und fand Nathanael. Als Nathanael dort vor den Mitgliedern seiner Gemeinde und dem Hohenpriester und dem Sanhedrin und den Umstehenden stand, da sah Jesus ihn an und sagte, »Siehe, ein Israelit, in dem keine Arglist ist. Oh, ich halte jetzt besser den Mund. Seid vorsichtig, da steht der Bischof, dort steht der Generalaufseher, da steht der Pastor, da steht meine ganze Verwandtschaft. Ich halte besser still und tue so, als wüsste ich von nichts. Seht ihr? Nein, nein, es war etwas passiert. Philippus hatte ihm einen Samen gezeigt. Er sagte, Rabbi. Sie standen da und sagten, dieser Mann ist der Beelzebub. Hör nicht auf den. Er ist ein Wahrsager. Er ist ein Teufel. Hört nicht auf ihn. Aber Philippus erkannte schnell. Nathanael erkannte ihn als einen Rabbi, einen Lehrer. Er sagte, Rabbi, wann hast du mich jemals gesehen? Er sagte, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Baum warst. Was soll ich denn jetzt tun? Hier ist die Schrift, die sagt, dass dies das Zeichen des Messias ist. Er lief zu ihm und fiel nieder, und er sagte, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Es ist mir egal, was der Rest von ihnen dazu zu sagen hat. Du bist der Sohn Gottes, der König von Israel. Die kleine Frau am Brunnen, als ihr gesagt wurde, was mit ihr los war. Wisst ihr, wenn ihr zufällig den Osten kennt, gibt es hier Missionare, die schon mal im Osten waren? Dann versteht ihr, dass eine Frau wie sie überhaupt keine Befugnis hatte, irgendwo mit Männern zu sprechen. Das ist richtig. Es ist immer noch so. Sie kann und darf nicht mit Männern sprechen, schon gar nicht bei religiösen Argumenten und Diskussionen. Aber, oh Mann, könntet ihr sie zum Schweigen bringen? Sie ist wie ein brennendes Haus bei starkem Wind. Ihr konntet sie nicht aufhalten. Sie sagte, komm, seht euch diesen Mann an. Er hat mir die Dinge gesagt, die ich getan habe. Ist das nicht der Messias selbst? Jetzt habe ich. Ich schließe jetzt. Ich muss einfach aufhören. Vor etwa 4 oder 5 Jahren sah ich eine Vision, die mich nach Mexiko schickte. Ihr nehmt die Businessman's Voice, die, bevor ihr etwas drucken könnt, müsst ihr es auch belegen können. Ihr könnt es sagen, aber druckt es nicht, wenn ihr es nicht belegen könnt, denn es ist ja gedrucktes Material. Ich kam an den Seilen herunter, im hinteren Teil der Arena. In dem Pferch, in dem wir uns befanden, bekehrten sich etwa 10.000 Menschen pro Nacht zu Christus. Als ich mich umsah, kam Billy zu mir und sagte, »Daddy, siehst du das alles da drüben auf der anderen Seite, ungefähr 150 Meter entfernt?« Ich sagte, »Da ist eine kleine Frau.« Er sagte, »Sie ist nicht mal so groß wie ein Stück Seife, ein winziges Ding.« Er sagte, »Sie hat ein totes Baby unter ihrem Arm« und sagte, »Ich rief den Mann Manana, morgen. Er war so langsam, dass er kam und mich abholte. Er sollte mich um 7 Uhr abholen, aber er hat mich um 9 Uhr abgeholt. Ich lief die Stockwerke rauf und runter, und er hatte schon alle Gebetskarten verteilt und hatte keine mehr. Ich hatte ihm nur 15 oder 20 pro Nacht gegeben, denn mehr konnte ich nicht holen. Denn wenn du ihnen ein Kärtchen gibst, sie verstehen nicht, wie du. Du kannst nicht mit ihnen reden. Also waren sie waren einfach, ich gebe ihnen 10 oder 15, was auch immer. Das ist alles, was ich ausgeteilt habe. Nun, sie hatten keine Gebetskarten mehr, und sie sagten, sie ist mit dem Baby nicht reingekommen und hat keine Gebetskarte bekommen. Und er sagte, wir haben etwa 150, 200 Platzanweiser, vielleicht auch mehr, die da unten stehen, und sie können die kleine Frau nicht halten. Sie springt ihnen unter den Beinen durch und über den Rücken und alles andere. Sie hat dieses tote Baby. Sie hat gesehen, wie der blinde Mann in der Nacht zuvor sein Augenlicht erhalten hat. Also sagte sie, sie wolle reinkommen. Ich sagte, Billy, ich kann nicht anders. Ich habe geredet. Ich sagte, Bruder Jack Moore, sagte ich, geh darüber. Sie weiß nicht, wer ich bin. Sie konnten mich nie sehen, so weit hinten. Und ich sagte, geh darüber und bete für das Baby, und sie wird denken, dass ich es bin. Und das ist alles. Er sagte dann, in Ordnung, Bruder Brennan. Er ging in diese Richtung, und ich drehte mich um. Ich sagte, wie ich schon sagte, der Glaube ist der. Ich blickte dort vor mir auf ein kleines mexikanisches Baby, das mitten in der Luft saß und lachte, ohne Zähne, ein kleines, stillendes Baby. Und ich sah wieder hin. Bruder Espinosa, viele von euch kennen Bruder Espinosa. Also, was ist los? Ich sagte, ich sehe eine Vision. Ich sagte, warte einen Moment, Bruder Moore. Ihr kennt sicher alle Jack Moore, ein Geschäftsmann. Ich sagte, warte einen Moment, Bruder Moore, nur eine Minute. Billy, geh und bring die Frau her. Sie sagte, Daddy, sie hat keine Gebetskarte. Ich sagte, das macht keinen Unterschied, bring sie her. Und sie ließen sie durch. Da kam eine wirklich hübsche kleine Frau und ihr. Es regnete und regnete den ganzen Nachmittag, und die Leute standen da. Und ihr hübsches Haar hing ihr an den Seiten herunter, und ihr Gesicht war ganz nass. Und sie weinte, und die Tränen liefen ihr über die Wangen. Und dann kam sie angerannt, klatschnass, und hatte eine kleine blaue Decke um eine kleine Gestalt gewickelt, und sie hielt sie so vor sich. Sie fiel auf die Knie und fing an zu schreien, »Padre, Padre!« Und ich nahm sie und sagte, »Steh auf!« Bruder Espinosa sagte es ihr, und sie hielt das kleine Baby so wie ich das Taschentuch halten würde, nur dass es so auf ihren Armen lag. Und ich sagte, »Himmlischer Vater, ich weiß nicht, ob das Baby ist oder nicht. Ich habe gerade ein kleines Baby gesehen und dachte, vielleicht ist es das, weil es so passiert ist. Ich lege meine Hände auf und bitte darum, dass das Leben zurückkehrt, im Namen des Herrn Jesus. und das kleine Baby strampelte und schrie, so laut es konnte. Seht ihr? Und ich sagte, Bruder Espinosa, sag jetzt nichts dazu. Gib das nicht an die Geschäftsleute weiter, bis du eine unterschriebene Erklärung von ihrem Arzt hast. Und der Arzt unterschrieb diese Erklärung, dass das Baby an einer Lungenentzündung gestorben ist, und zwar in seiner Praxis, an diesem Morgen um 9 Uhr. Das war kurz vor 11 Uhr nachts, und es war die ganze Zeit über tot. Warum? Sie war beharrlich, sie glaubte, wenn Gott einem Blinden das Augenlicht schenken kann. Gelobt sei Gott! Wenn Gott einem Blinden das Augenlicht schenken kann, kann er auch einem Baby das Leben schenken. Denn derselbe Gott, der einem Blinden das Augenlicht schenkt, kann auch einem Baby das Leben schenken. Warum? Sie war beharrlich. 300 Platzanweiser. Nichts konnte sie aufhalten. Sie war fest entschlossen, denn sie war fest verankert. Sie hatte noch nie etwas von dem gesehen, was ihr alles seht. An diesem Tag erzählte ihr jemand, dass ein blinder Mann, der in ihrer Nähe wohnte, sein Augenlicht wiedererlangt hatte. Er war seit 10 Jahren blind und hatte ein Glaukom. An diesem Tag ging er die Straße entlang, weinte und winkte mit den Händen, und sie sah ihn. Und ihr Baby starb. Sie holte das Baby aus dem Büro des Arztes und ging hinaus. Sie stand den ganzen Tag im Regen und wartete auf eine Gelegenheit. Und als sie keine Gebetskarte bekam, war sie immer noch beharrlich. Sie hatte keine Ahnung. Sie war römisch-katholisch. Das Einzige, was sie wusste, war, dass sie zu einem bestimmten Mann gehen musste. Nun aber wisst ihr es besser. Es ist nicht der Mann, zu dem ihr kommt. Es ist der Christus, zu dem ihr Zugang habt. Es ist der Herr Jesus Christus, zu dem ihr Zugang habt. Ihr ganzer Glaube galt ihrem Priester, weil er für sie ein Gott war. Aber heute Abend ist kein Mensch dein Gott, außer Jesus Christus, und er ist hier, derselbe gestern, heute und für immer. Halleluja! Lasst uns beharrlich sein und unsere Häupter beugen. Herr Jesus, ich bete, dass du uns jetzt helfen wirst. Nur ein oder zwei Worte von dir, Herr, sollten reichen, um etwas für diese Menschen zu tun. Ich bete zu dir, Herr. Du hast versprochen, dass du in den letzten Tagen diese Dinge tun wirst. Die Werke, die du getan hast, als du hier auf Erden warst, dass du sie wiederholen wirst. Und gib uns die Illustrationen dafür in der Heiligen Schrift, wie zum Beispiel Sodom und andere Orte. Und wir sehen es im Buch der Offenbarung, im laodizeischen Zeitalter. Oh, wie hast du das Versprechen gegeben und gesagt, dass du derselbe bist, gestern, heute und für immer. Und wir sehen es in Bildern, wenn das mechanische Auge der Kamera in dieser Endzeit Geheimnisse einfängt, die der Mensch nicht erklären kann. Gott, mögen die leidenden und kranken Männer und Frauen heute Abend beharrlich sein und in dieser Stunde zum Herrn Jesus kommen, damit sie geheilt nach Hause gehen können. Wir bitten darum in seinem Namen, zu seiner Herrlichkeit. Amen. Nun, ich bin immer noch nicht fertig, aber ich denke Folgendes. Das ist vielleicht das letzte Treffen, das wir zusammen haben. Vielleicht sehe ich euch nie wieder. Ihr seht mich vielleicht nie wieder, bis wir den Fluss überqueren. Und vielleicht überqueren wir ihn alle vor dem Morgen. Erinnert euch daran, dass diese Nation in der Waagschale liegt. Dazu kommen wir noch, wenn ich predige. Aber wir wissen nicht, wann das sein wird. Paulus predigte also die ganze Nacht, eine Nacht, dasselbe Evangelium. Der Herr hat sein Wort geehrt, als ein kleiner Junge tot umgefallen ist, so wie Bruder Way neulich morgens. Er sitzt hier direkt vor mir. Paulus legte seinen Körper über den Jungen und sein Leben kam zurück zu ihm. Das ist dasselbe, was mit Bruder Way geschah. Das zeigt, dass derselbe Gott durch dasselbe Wort, durch denselben Geist dasselbe tut. Er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Wenn er also hier ist, nun schau, kein Mensch kann euch heilen, denn ihr seid bereits geheilt. Es muss etwas in euch geschehen, das euch sagt, dass es für euch ist, und dann müsst ihr beharrlich sein. Mal sehen, was waren das für Karten, die wir verteilt haben? Was ein A? Aas? Oh, du hast gerade den Rest der Aas ausgeteilt? In Ordnung. Wo haben wir angefangen? Mit einer 1, stimmt's? Wir haben mit 15 angefangen. Ich glaube, es waren 1 bis 15. 1 bis 15. Lasst uns woanders anfangen. Und fangen wir bei 75, 80, 90 an. Gehen wir bis 90. 75 bis 90. Such eine kleine Gruppe aus und fang dort an, und dann geht's immer weiter. Beginne einfach von dort aus. Versucht, so viele wie möglich zu erreichen, für die gebetet wird. Lass die Gebetskarten 75 bis 90 zuerst aufstellen. Damit haben wir 15 für den Anfang. Wir werden sehen, wohin der Heilige Geist uns führt. Bringt sie hierher auf die rechte Seite, wenn ihr wollt, 15 bis 90. Oder wartet, entschuldigt bitte. Was habe ich gesagt? Bruder Vale sagt, 75 bis 90. 75 bis 90. 16 von ihnen, es werden 16 sein. Ja, 75 bis 90. Das sind dann 16 Leute. Also gut, hilf mir, Bruder Vale. Also wenn? Sie kommen. Sie sind da. Wenn sie nicht aufstehen können, dann sorgt dafür, dass sie da unten Hilfe bekommen. In Ordnung, Bruder Vale, wenn du willst. Jetzt möchte ich, wer von euch keine Gebetskarte hat und wissen will, dass Jesus Christus ihn heilen kann, hebt eure Hand und sagt, ich will es annehmen. Ich glaube es. Oh, wir müssen nicht auf seinen Geist warten. Ich habe gesehen, wie er jemanden aus dem Publikum berührt hat. Amen. Bruder Vale sagt, 4 fehlen. Es fehlen 4 Karten, zwischen 75 und 90. Sie kommen gerade rein. In Ordnung. Wie viele sind da draußen? Wie viele ganz hinten? Glaubt, ganz hinten, ganz oben auf den Balkonen. Rundherum. Sag einfach, ich glaube. Hebe deine Hand und sage, ich glaube. In Ordnung. Das war's. Das ist gut. Wenn Jesus Christus nun, während ich hier nachdenke, warte ich darauf, ob es bei dieser Person wirklich Wirkung zeigt oder nicht. Jemand wurde gerade eben berührt. Ich habe es gesehen. Ich habe die Person noch nie in meinem Leben gesehen, aber ich habe sie direkt angeschaut. Ich habe es gesehen, und ich habe gesehen, wie die Person vom Heiligen Geist berührt wurde. Ich könnte diese Person jetzt aufstehen lassen und beweisen, dass es die Wahrheit ist. Amen. Bevor die Linie überhaupt beginnt. Sie betet immer noch. Sie hält sich ihr Taschentuch vor den Mund und setzt sich wieder hin. Sie hat Probleme mit der Wirbelsäule. Das ist richtig. Sie setzt sich nach rechts. Ja, das ist dein Mann. Erhebt seine Hand. Hört zu, ich bin für euch alle ein Fremder. Ist das richtig? Glaubt ihr, dass ich sein Prophet bin? Dein Rückenleiden wird dich verlassen. Und hör zu, der Mann, der seine Hand hochhält, ist derjenige, den der Heilige Geist getroffen hat. Als ich mit deiner Frau sprach, hat dich der Heilige Geist getroffen. Und du hast etwas, das mit dir nicht stimmt. Das Wachstum am Arm. Glaube, und es wird dich verlassen. Gelobt sei Gott. Frag diese Leute, ob ich sie jemals in meinem Leben gesehen habe, von denen ich weiß, sie sind Fremde. Aber was? Glaube, der sich bewegt, und die Kraft des Heiligen Geistes. Glaubt ihr? Die Versammlung sagt, Amen. Amen. Sprichst du Spanisch? Dreh dich um und sag es dem kleinen Mädchen. Sie kann kein Spanisch sprechen. Sie kann kein Englisch sprechen. Da hinten. Sie hat etwas mit ihrer Brust. Dreh dich um und sag es ihr. Jesus Christus hat dich geheilt, Schwester. Huhu, ja, sie konnte nicht einmal Englisch sprechen. Ich habe sie Spanisch sprechen sehen. Jetzt steht eine andere Frau vor ihr, die ganz aufgeregt ist, und sie kann kein Englisch sprechen. Sie ist Spanierin, und sie hat etwas mit ihrem Magen. Sie steht vor ihr. Du glaubst von ganzem Herzen, deine Magenbeschwerden verschwinden, und du kannst nach Hause gehen und gesund sein. Amen. Gott ist der Heiler. Seht ihr, dass sie es getroffen hat? Sie mussten es ihr erst auf Spanisch sagen, bevor sie es begriff. Sie kann kein Englisch verstehen. Seht euch die Leute an, die nicht einmal Englisch sprechen können. Aber das, was sie sehen, können sie erahnen und den Geist spüren, auch wenn sie nicht hören können. Schämt euch, gelobt sei Gott. So etwas habe ich noch nie gesehen. Amen. Fragt die Leute, ich spreche nicht mal ihre Sprache. Aber ihr seht, das beweist, dass ihr nicht in dieser Gebetslinie sein müsst. Ist das richtig? Die Versammlung sagt, Amen. Glaubst du? Wofür hast du Amen gesagt, während du dich hier hingestellt hast? Glaubst du, dass sich deine Probleme mit den Nebenhöhlen verlassen werden? Glaubst du das? Stell dich auf deine Füße. Es verlässt dich. Siehst du, sie kann mich hören, was ich sage, die andere nicht. Und jetzt sag mir, dass es nicht Gott ist? Amen und Amen. Warum könnt ihr nicht beharrlich sein, wenn diese Leute, die kein einziges Wort Englisch verstehen, sich in das Wort drängen? Sie waren von einem anderen Volk, aber Gott hat das getan, glaube ich, denn ich habe das vor ein paar Minuten gepredigt. Ein Grieche, ein anderes Volk. Sie war beharrlich. Beobachtet sie und seht, was passiert. Ist das die Dame hier? Guten Tag, wie geht es dir? Wir sind einander fremd. Glaubst du, dass Jesus Christus hier ist, um dich zu heilen? Ich könnte das nicht. Ich habe keine Macht zu heilen. Ich habe die Vollmacht, wenn ich sie von Gott erhalte, etwas zu verkünden, das Gott getan hat. Seht ihr? Und wie Samson, solange er diese Locken spüren konnte, war alles in Ordnung. Wenn ich sehe, dass Gott sich so unter uns bewegt, weiß ich, dass er hier ist. Stimmt's? Die Versammlung sagt, Amen. Ich sehe, dass du erbrichst. Du hast Brechanfälle. Du machst dir Sorgen um dein Übergewicht. Dann hast du eine Wucherung an deinem Körper, unter deiner Rippe. Das ist richtig. Du hattest ziemliche Mühe, hier hochzukommen, nicht wahr? Warum habe ich gesagt, komm hier hoch? Weil du aus dem Südwesten von hier kommst. Du kommst aus Missouri. Die Schwester sagt, ja. Geh zurück. Jesus Christus macht dich gesund. Das ist er. Eine andere Frau, eine farbige Frau. Ich kenne sie nicht, habe sie nie gesehen. Aber sie ist. Es kommt jemand hierher, eine andere Rasse, die zusammenkommt. Weiße und farbige Rasse. Wir sind alle von ein und demselben Blut. Glaubst du, dass der Sohn Gottes von den Toten auferstanden ist und er seine Gemeinde beauftragt hat, dasselbe zu tun, was er getan hat? Glaubst du das? Diese Gemeinde kann nicht sterben. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle soll sie nicht überwältigen. Was war das? Eine geistliche Offenbarung. Wenn Gott mir durch seinen Geist offenbaren kann, wo ihr steht und was mit euch los ist, genauso wie er es der Frau am Brunnen gesagt hat, dann ist er derselbe, denn wir sind beide Menschen. Ist das richtig? Nun, du bist wegen etwas sehr nervös. Du bist besorgt. Deine Gedanken sind ganz aufgewühlt. Man hat dir etwas gesagt, das dich beunruhigt hat, nämlich, dass du einen Tumor hast und dass der Tumor in deinem Kopf ist. Das ist richtig. Du bist bereit für eine Operation. Aber die Ärzte haben Angst davor, weil dein Herz so schwach ist, dass sie sich nicht trauen, dich zu operieren, weil dein Herz so schwach ist. Jesus Christus stärkt dein Herz. Glaubst du ihm? Er kann deinen Tumor heilen. Glaubst du ihm? Dann sei beharrlich. Mach weiter, mach weiter. Geh und glaube. Dann wirst du gesund. Gott segne dich. Wie geht es dir? Ein anderer Mann, ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn vor einer Weile gesehen, als ich auf die Plattform kam. Ich glaube, er hat sich hier hingestellt. Soweit ich weiß, ist es das erste Mal, dass ich dich in meinem Leben sehe. In Ordnung. Jetzt bist du aus irgendeinem Grund hier. Wenn ich und der Geist, der auf mir ruht, die Säule aus Feuer und Licht und so weiter, von Jesus Christus genommen wurden, dann wird es das Wort bezeugen. Wenn nicht, dann ist es nicht von Christus. Der Bruder sagt, korrekt. Aber du bist davon überzeugt, dass es so ist. Ja. Und das bist du. Und du leidest an einem Nervenleiden, an Hämorrhoiden, die dir zu schaffen machen. Und du versuchst, etwas Bestimmtes zu finden, um mich zu sehen. Ja. Es ist ein spirituelles Leiden. Ja. Du bist ein Prediger. Ja, ja. Und es geht um deine Gemeinde. Ja. Ich habe gehört, dass das von dir kommt. Hör auf, das zu denken. Du sagst, er wäre ein Prediger, weil er sich auf diese Plattform gestellt hat. Du weißt, dass ich dich nicht kenne, nicht wahr? Der Bruder sagt, das stimmt. Glaubst du, dass ich sein Prophet bin? Ja, Amen, das tue ich. Dann, Referent Donaldson, kannst du wieder nach Hause gehen und glauben, dass du gesund wirst und alles gut für dich wird. Gott segne dich, Pastor. Wenn du glauben kannst, sind alle Dinge möglich. Glaubst du? Glaubst du, dass ich sein Diener bin? Die Schwester sagt, Amen. Du weißt, dass ich diese Dinge nicht tun kann. So ist es. Glory. Aber du glaubst, dass er sie tut, dass er es ist, der sie tut. Das ist richtig. Du glaubst es? In Ordnung. Wenn er einfach nur dieses eine Mal bitte, seid beharrlich, lasst nichts in eurem Weg stehen, drängt euch hinein. Seht ihr nicht, dass er es ist? Wisst ihr nicht, dass er es ist? Die Versammlung sagt, Amen. Seht ihr, er würde sich nicht als ein großer Theologe ausgeben, der er nicht war. Er würde sich auch nicht als Gemeindepolitiker vorstellen. Das war er nicht. Er war Gott, der Fleisch geworden ist. Gott ist das Wort, und das Wort ist ein Unterscheider der Gedanken des Herzens, derselbe gestern, heute und für immer. Könnt ihr nicht erkennen, dass er es ist? Wie könnte ich, ein armer, unwissender Mensch wie ich, mit einer gymnasialen Ausbildung, das erkennen? Und selbst wenn ich noch so viel Bildung hätte, könntet ihr das immer noch nicht tun. Es ist ein Paradoxon. Was ist es? Es ist die Macht Gottes. Könnt ihr das nicht sehen, Freunde? Könnt ihr diese Kruste von euch wegbrechen? Hier ist eine Frau. Schaut her, ich habe diese Frau noch nie gesehen. Hier ist die Bibel, die vor mir liegt. Ich habe diese Frau noch nie in meinem Leben gesehen, soweit ich weiß. Aber ihr Leben konnte sie nicht verbergen. Richtig. Die Schwester sagt, oh, Halleluja. Amen. Halleluja. Nun nicht, weil sie Halleluja sagt. Heuchler können das sagen, aber die Frau ist eine Christin. Sie ist eine Gläubige. Oh, Halleluja. Und wenn ich euch durch Gottes Gnade die sieben Locken Samsons fühlend sage, was euer Problem ist, glaubt ihr mir dann? Werden die Zuhörer glauben? Würde jeder einzelne von euch glauben? Die Gemeinde sagt, Amen. Sie wird wissen, ob es richtig ist oder nicht. Zunächst einmal leidest du unter hohem Blutdruck. Du hast auch Diabetes. Du hast ein Nervenleiden. Und du hast etwas, das mit dem Kopf nicht stimmt. Das ist eine Untersuchung. Du hast einen Tumor. Und zwar genau im Kopf. Und du weißt, dass es der Tod ist, wenn Gott dich nicht berührt oder so ähnlich. Ist das richtig? Möge der Gott des Himmels, der jetzt anwesend ist, komm her, lass mich dir meine Hände auflegen. Ich verdamme diesen Teufel, im Namen von Jesus Christus möge er gehen. Amen. Gott segne dich. Geh jetzt frohgemut deinen Weg weiter. Amen. Glaubst du? Sag, du hast ihr direkt ins Gesicht geschaut. Du musst ihr nicht ins Gesicht sehen. Schau her, ich habe dieser Frau nicht ins Gesicht gesehen. Jetzt sagst du, sie ist so schwer. Das ist richtig. Es ist die Schilddrüse. Das ist richtig. Aber das ist es nicht. Das ist nicht das, wofür sie Gebet will. Sie hat ein weibliches Problem, einen Ausfluss, für den sie gebetet haben möchte. Ist das richtig, Lady? Die Schwester sagt, ja, Halleluja. Jetzt ist es aus dir heraus. Mach dich auf den Weg, freue dich und sage, danke, Herr, glaube einfach. Anämie, glaubst du, dass Gott dich heilen kann? Sag, danke, lieber Jesus. Mach dich auf den Weg und sage, preis Gott und glaube. Sehe gut und stark aus. Glaubst du, dass Gott das Magenleiden heilen und dich gesund machen kann? Geh und iss. Jesus Christus wird dich gesund machen. Wenn Christus dich nicht berührt, musst du sterben. Und das weißt du. Ja, aber Gott kann jeden Teufel vom Krebs nehmen. Er kann das Ding töten und es gesund machen. Glaubst du daran? Die Schwester sagt, ich glaube es. Geh und glaube es. Im Namen Jesu Christi kannst du gehen und gesund sein. Du läufst zwar nicht so, aber du hast Arthritis. Du hast auch einen Hauch von Herzbeschwerden, eine kleine Verstopfung um das Herz herum. Jesus Christus macht dich gesund, wenn du es glaubst. Glaubst du das? Freue dich und sage, danke, Herr, und sei gesund. Glaubst du, dass Gott deinen Rücken heilen und dich gesund machen kann? Die Schwester sagt, Amen. Gut, mach weiter und sag, danke, Herr Jesus. Ja, so ist es richtig. Glaubst du, dass Gott dir eine Bluttransfusion geben kann, um den Zucker zu entfernen und dich zu einem neuen Menschen zu machen? Glaubst du das? Sei gesegnet. Mach dich auf den Weg, freu dich und sag, danke, Herr, ich glaube. Glaubst du, dass Gott den Tumor entfernen und dich gesund machen kann? Die Schwester sagt, ja, mach weiter, freu dich. Gott kann deine Arthritis heilen und dich wieder aufrichten, dich gesund machen. Glaubst du das? Geh weiter, freu dich und glaube. Glaubst du mir, dass ich sein Prophet bin? Ich kenne dich nicht. Gott kennt dich. Du bist selbst krank, aber dein großes Interesse gilt jemand anderem. Zwei kranke Menschen, wirklich krank, Krebs, sterbend. Glaube von ganzem Herzen. Nimm sie, leg sie darauf, glaube und zweifle nicht. Sie werden gesund werden, wenn du daran glaubst. Hab Glauben. In Ordnung. Ich glaube, du bist einer der Prediger, die hier auf der Plattform stehen. Was die Frage angeht, ob ich dich kenne, so weiß ich es nicht. Jesus Christus kennt dein Herz. Er weiß, was im Menschen ist. Glaubst du das? Der Bruder sagt, ja. Wenn Gott mir sagen wird, was dein Problem ist, bist du dann bereit? Ja, du bist bereit. Ihr Prediger kennt diesen Mann, glaube ich. Jemand sagt, Bruder Turner. Ja, na gut, ihr kennt ihn. In Ordnung. Die Sache ist die, dass du wirklich, das Problem ist, dass du an einem Nervenzusammenbruch leidest. Du hast eine Art mentales Skrupel in deinem Kopf. Das ist eine Unterdrückung durch Satan. Das geht schon seit einiger Zeit so. Dadurch ist dein Körper schwach geworden. Dein Herz ist schwach. Du bist in einer sehr schlechten Verfassung. Dadurch ist deine ganze Familie kurz vor dem Zusammenbruch. Du hast doch auf ein Wort gewartet, oder? Der Bruder sagt, ja. Nimmst du mein Wort an? Ja. Dann schicke ich dich im Namen Jesu Christi nach Hause, damit du gesund wirst. Dieser Teufel kommt heraus. Die Gemeinde jubelt. Bist du gläubig? Amen. Glaubst du? Amen. Jetzt legt eure Hände aufeinander. Jetzt möchte ich, dass ihr mit mir betet. Herr Jesus, deine große göttliche Gegenwart kann niemand bezweifeln. Jeder weiß, dass du hier bist. Aber sie wissen, dass du es bist. Nun lass sie beharrlich sein. Lass diese, Herr, diese Wunder, eine ganze Reihe voll davon, 16 hier in der Reihe und eine Gruppe da draußen im Publikum, übertreffen alles, was ein Mensch auf der Erde selbst tun könnte. Kein irdischer Mensch könnte diese Dinge tun, wenn nicht Gott da wäre. Wir wissen es. Wie perfekt, wie genau. Ich bitte dich, Vater, lass die Menschen das sehen und lass sie jetzt beharrlich sein. Sie haben ihre Hände aufeinander gelegt und in ihren Herzen pulsiert das hohe, königliche Blut Jesu Christi, das durch den Glauben von einem zum anderen fließt. Und nun, Herr, erhöre das Gebet deines Dieners. Als dein Diener verdamme ich jede Krankheit, die sich in der göttlichen Gegenwart des auferstandenen Christus befindet. Möge der Teufel seine Macht verlieren. Möge sich jeder Soldat, der jetzt sein Schwert gegen Satans Zweifel richtet, mit beharrlichem Glauben erheben und dieses Schwert so lange drücken, bis es das Innerste des Teufels trifft und ihn völlig vertreibt. Gewähre es im Namen Jesu Christi. Wenn ihr es glaubt, wenn ihr es annehmt, seid ihr alle geheilt. Glaubt es im Namen von Jesus Christus.